Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, nach der großen Party, der Nasdaq Composite konnte gestern erstmals die Marke von 20.000 knacken und der besten Zwei-Tages-Performance von Google. Auch da ging es deutlich bergauf. Gestern 5% Kurssprung. Heute sehen wir am Donnerstag Gewinnmitnahmen. Adobe enttäuscht bei den Aussichten. Übrigens der zweite Tech-Konzern in dieser Woche. Auch Oracle hatte leicht enttäuschende Aussichten mit einem deutlichen Rutsch der Aktien nach unten. Die Erzeugerpreise sind außerdem heißer ausgefallen als erwartet im November und das fast auf breiter Front, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed in der kommenden Woche immer noch bei rund 97% liegt. Donald Trump läutet die Eröffnungsglocke der New Yorker Aktienbörse. Wir sehen eine leicht schwächere Tendenz nach der gewaltigen Rallye am Vortag. Der Nasdaq Composite konnte gestern erstmals die Marke von 20.000 knacken. Google hatte die beste Zwei-Tages-Performance in einer Dekade. Jetzt also leichte Gewinnmitnahmen, liegt auch leicht an den Erzeugerpreisen, die im November heißer ausgefallen sind, als man geschätzt hatte. Letztendlich sind die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen aber trotzdem stabil, sogar leicht rückläufig im Vergleich zu dem Zenit, den wir heute gesehen haben. Und das CME FedWatch Tool signalisiert weiterhin eine 97% Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve am 18. Dezember die Leitzinsen senken wird. Wenn also der Anleihemarkt entspannt bleibt und das CME FedWatch Tool weiterhin eine so hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung einschätzt, dann, warum sollte der Aktienmarkt unter den Erzeugerpreisen dann tatsächlich leiden? Die Gesamtrate lag jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat bei 3% und 0,4%. Die Wall Street hatte mit 2,7% und 0,2% gerechnet. Das ist also in der Tat eine ganze Ecke heißer als erwartet. Und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die war im Vorjahresvergleich auch heißer als geschätzt, 3,4%. Erwartet wurden 3,2%. Im Vergleich zum Vormonat lagen die Zahlen aber im Rahmen der Schätzungen. Ja, bei den Anleihen wird heute noch ein Punkt wichtig sein. Um 19 Uhr eurer Zeit wird die Auktion von 25 Milliarden Dollar an 30-jährigen Staatsanleihen gemeldet. Je nach Nachfrage kann sich das auf die Renditen der Staatsanleihen auswirken. Ja, wir sehen eine Wirtschaft, die auf allen Zylindern feuert. Und das sehen wir auch anhaltend bei den Kommentaren aus dem Bankensektor. Die Financial Services Konferenz bei Goldman Sachs hatte gestern schon sehr viele positive Kommentare, unter anderem auch von dem Vorstand von JP Morgan. Das Quartal laufe besser als erwartet. Die Aussichten für die Nettozinseinnahmen auch besser als erwartet. Und das Makroumfeld sei positiv. Und dieser rote Faden setzt sich fort. Wir haben nun Aussagen von der Bank of America. Auch da heißt es, die Nettozinseinnahmen werden höher ausfallen als erwartet im vierten Quartal und wohl auch im ersten Quartal. Das Investment-Banking-Business und auch Trading laufen beide so ziemlich im Rahmen der Schätzung, aber die Investment-Banking-Gebühren zeigen deutliches Wachstum. Man schätzt an der Wall Street 25% Steigerung. Blackstone betont auch, Wirtschaftsumfeld ist Sweet Spot für die Wall Street. Also im Prinzip, man bewegt sich so in einer Phase, in der eigentlich alles perfekt ist. Die US Bank Corp, auch hier sehr große Regionalbank, sagt, das Ausgabenverhalten der Konsumenten hat sich seit Ende November, Anfang Dezember verbessert und man sieht vor allen Dingen, dass Zuversicht mit einem so klaren Wahlausgang zurückkehrt auf der Unternehmensseite, sagt übrigens auch ein anderes Unternehmen im Banking-Bereich und zwar hören wir das auch von Blackstone. Auch hier heißt es, dass sich das Umfeld bessert. So, jetzt machen wir mal den Bogen zurück zu Corporate America. Zwei Dinge, die ich persönlich ganz spannend finde. Wir sehen immer mehr Zeichen, dass der feste US-Dollar seine Spuren hinterlässt. Wir hatten in dieser Woche einmal Oracle, die Aussichten belastet, auch durch den festen Dollar. Wir hatten gestern Match Group, auch belastet bei den Aussichten durch den US-Dollar. Und jetzt mache ich mal den Bogen zu Adobe. Auch hier aufgrund des festen Dollars bei den Aussichten teils Enttäuschung. Rückblickend im abgelaufenen Quartal lief eigentlich alles ganz gut. Die Margen, der Ertrag, der Umsatz, alles besser als erwartet. Aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, Der Ertrag wird zwar ein bisschen besser ausfallen als geschätzt, aber der Umsatz wird verfehlen und vor allen Dingen das Fiskaljahr 2025 wird auf der Ertrag- und auf der Umsatzseite leicht verfehlen. Und man sieht das jetzt auch an den Analystenkommentaren. Wenn das Management also ein kontinuierlich wirklich so bullisches Bild malt, wie toll KI ist und künstliche Intelligenz, dann muss man das in den Zahlen natürlich auch mit zum Ausdruck bringen. Aber das sieht man eben nicht. Das Management ist optimistisch zum Thema KI, meldet aber gleichzeitig Zahlen, die eher weich sind bei den Aussichten. Also sehr schwer letztendlich gesehen, das wirklich zu glauben. Bernstein also bleibt zwar bei überdurchschnittlicher Performer, senkt das Kursziel auf $587 und betont nochmal, dass die Aussichten vor allen Dingen aber durch die Währungsschwankungen belastet werden. Die Deutsche Bank kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Anscheinend ist das Fiskaljahr 2025, das ja enttäuschend wird, vor allen Dingen back-end-loaded, wie man bei uns an der Wall Street sagt. Also, dass die Geschäftsdynamik wird vor allen Dingen im zweiten Halbjahr und im vierten Quartal für Adobe zunehmen. Aber das Management hat das nicht wirklich beziffert. Was bedeutet das genau? Und damit sitzen die Bären jetzt erneut am Lenkrad. Die Aktie ist in diesem Jahr im Minus. Adobe für einen angeblichen KI-Play. Ich nutze Adobe persönlich auch zum Editen. Und was auch Bilder und Videos betrifft, die Jungs sind schon gut, aber wir sehen es nicht in den Wachstumszahlen, also der Wert unter Abgabedruck. Wir haben die Aktien von Coca-Cola, die trotz der Währungsdifferenzen fester Dollar aufgestuft werden bei der Deutschen Bank auf Kaufen. Man ist optimistischer für diese Marke und Coca-Cola sei gut positioniert für weiteres Volumenwachstum. Ja, Amazon wird bei TD Cowen empfohlen. Heute Morgen Kursziel steigt auf $265 mit einer Kaufempfehlung. Drei Faktoren, die nächstes Jahr die Aktie anfachen. Einmal das Thema operative Margen. Da ist Luft nach oben. Der zweite Faktor, ja, das allzeit bekannte Amazon Web Services, sehr wichtig für Amazon. Und das Werbebusiness sollte hier auch weiter an Dynamik gewinnen. Ja, Bitcoin, bumm, $100.000, jawohl. MicroStrategy, sagt Bernstein, könnte laut Bloomberg Intelligence, man beruft sich also hier auf diesen Medienbericht, ein Kandidat sein für den Nasdaq 100. Well, wenn die in den Nasdaq 100 aufgenommen werden sollten, dann müssen die großen ETFs alle bei MicroStrategy zugreifen. Allen voran das Triple Q, also das Nasdaq ETF. Es kommt auch noch der kleine Hinweis, die Aktie notiert mittlerweile basierend auf dem Net Asset Value, also in anderen Worten, die Bitcoin in der Bilanz von MicroStrategy, was sind die Wert im Vergleich zur Bewertung des Unternehmens? Und hier sehen wir, dass die Aktie mittlerweile mit einer Prämie von 147% gehandelt wird. Liegt übrigens auch daran, dass viele quasi die steuerlichen Nachteile beim direkten Kauf von Bitcoin dadurch ausgleichen können, dass man also quasi auf die Aktie setzt. So, heute Abend haben wir die Ergebnisse von Broadcom. Darauf wird man achten, ne? Nochmal. Oracle war flaue Reaktion, Adobe flaue Reaktion, Broadcom auch ein AI-Play. Hier wird man sich letztendlich heute Abend auf die Aussichten fokussieren. So, kurz noch ein Wort zu China. Trump hat Xi eingeladen zur Amtseinführung nach Washington. Also es wird eine Hand ausgestreckt. Bin ich gespannt, ob Xi darauf reagieren wird. Würde er damit quasi sein Gesicht verlieren, dahin zu fahren? Oder wäre es letztendlich gesehen sogar auch nochmal die Basis für konstruktive Gespräche? BCA Research, Marco Papic, hatte ja vor geraumer Zeit gesagt, es könnte das passieren, womit niemand rechnet, nämlich, dass Donald Trump zuerst die Daumenschrauben anzieht für China, um danach sich mit dem Land auf einen Deal zu einigen. The Deal, das werden wir oft hören unter der Trump-Administration. The Deal, sprechen wir mal das Thema Übernahmen an. Hier sehen wir eine leichte abkühlende Tendenz bei Hershey und Mondelez. Zum einen lesen wir, dass der Hershey Trust, das ist quasi die Gründerfamilie des Schokoladengiganten, Hershey Trust hat das erste Übernahmeangebot von Mondelez abgelehnt, berichtet Bloomberg, weil die Bewertung zu niedrig sei. Gleichzeitig hört man von Mondelez, wenn man mal die Pressemitteilung genau analysiert, dass vielleicht das Interesse an Hershey doch nicht so groß sein könnte. Das Wall Street Journal hatte ja bereits zu Wochenbeginn kommentiert, dass für die Aktionäre von Mondelez ein Hershey-Deal eventuell gar nicht so gut sei. Ja, und gestern, das fand ich ganz spannend, wir haben gestern, wer mal drauf geachtet hat, bei den Krankenversicherungen viel Abgabedruck gehabt. Eine Cigna, eine United Health, die Drogerien Walgreens und auch CVS Health unter Druck. Und zwar gibt es Berichte, dass sich die Demokraten und die Republikaner beide auf einen Gesetzesentwurf geeinigt haben. Der muss jetzt noch abgesegnet werden. Der würde quasi die Pharmakonzerne und die Apotheken dazu zwingen, die Mittelsmänner innerhalb der nächsten 3 Jahre zu verkaufen. Das sind quasi die Pharmacy Benefit Manager oder diejenigen, die die Kuh fett macht. Und zwar nicht für die Verbraucher. Die müssen latzen. Und die Pharmakonzerne und die Drogerien verdienen daran. Wenn das also ausgegliedert werden muss, dann könnte der Gegenwind hier zunehmen für diese Unternehmen zum Vorteil der Verbraucher. Ist ja nun in der Tat bekannt, dass Medikamente bei uns hier wesentlich teurer sind als oft im Ausland, obwohl die Medikamente hier in den USA produziert werden. Daher also ordentlich Gegenwind. Der zweite Faktor, und dann mache ich auch gleich Schluss, den ich persönlich sehr spannend fand gestern, waren die Aussagen von GM gestern Morgen. Man verabschiedet sich vom Robotaxi-Business. Cruise wird abgehakt. Zum einen verursacht das jetzt bei Microsoft im laufenden Quartal zu einmaligen Kosten von $800 Millionen. Man hat hier mit GM zusammengearbeitet. Zum anderen aber ist es vor allen Dingen ein Signal, dass sich der Kuchen hier immer mehr verteilt unter den Giganten. Und das sind sehr, sehr wenige. Wir haben Waymo von Google und wir haben Tesla selbst. Tesla will vor allen Dingen auf die eigene Flotte setzen, was natürlich logisch ist. Letztendlich gesehen Waymo von Google. Und Google hat Uber hier und da auch schon aus dem Business gedrängt. Uber war gestern sehr schwach, ne? Also vielleicht passiert Uber das, was Lyft passiert ist. Denn es gibt ja auch im Bereich Ridesharing eigentlich nur einen, der wirklich viel Geld damit verdient, und das ist Uber. Uber selbst sagt, dass man in San Francisco, da also, wo die selbstfahrenden Autos, Robotaxi schon unterwegs sind und mehr Marktanteile gewinnen, trotzdem anhaltend starkes Wachstum sieht, und zwar im oberen zweistelligen Prozentbereich. High Teens bedeutet also zwischen 18 und niedrige 20% Marke Wachstum, zumindest jetzt in den ersten Quartalen auch des Jahres 2025. Man versucht also dadurch den Markt zu beruhigen. Aber das ist natürlich eine in der Tat relevante Frage. Wenn Robotaxen also die Zukunft sind und Marktanteile gewinnen, welche Konsequenz wird das haben für Uber? Der Gegenwind hier also hat zugenommen. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.